Wir werden heute Abend, oder ich muss so beginnen, ich möchte mich zuerst mal herzlich bedanken für die Zeit, diese Woche mit Ihnen gemeinsam. Es waren ein paar harte Stunden, die wir da durchmachen mussten mit schwierigen Themen. Es war auch nicht für mich nicht einfach. Ich denke, das können Sie nachempfinden. Es ist immer schwer, über Themen zu sprechen, wo man erstens weiß, dass sehr viele Christen verschiedene Auffassungen haben und zweitens, wo man selber noch nicht fertig ist mit allem. Wir sind immer Lernende und wir möchten es auch bleiben. Aber vielen Dank für alle Gebete, für die Gemeinschaft, auch für die Geduld. Ich werde morgen wieder nach Hause fahren oder fliegen, muss ich sagen. Denn die deutschen Flugzeuge machen das möglich, dass man jetzt schon ums gleiche Geld wie mit der Bahn kann man heute schon durch die Luft fliegen. Wenn man wieder runterkommt, heil, man ist immer abhängig von dem Herrn. Vielen Dank jedenfalls. Und wir haben heute Nachmittag noch eine Stunde, wo wir einerseits den Sack zusammenbinden sollen, andererseits vielleicht sind noch gewisse Fragen da, auf die wir eingehen sollten. Ich möchte gern noch ein paar Dinge sagen, die mir sehr wichtig sind. Vielleicht fange ich mit diesem hier an. Es wurde gefragt, wie ist es eigentlich mit der praktischen Anwendung? Das Buch der Offenbarung kann man in vielerlei Hinsicht praktisch anwenden. Genauso wie jedes andere Buch der Bibel. Das erste Buch Mose, das zweite Buch Mose, das sind alles Geschriften in eine gewisse Zeit hineingeschrieben. Das Buch Daniel, auch die Briefe des Apostels Paulus an die verschiedenen Gemeinden oder an Einzelpersonen, sind alles Gelegenheitsschriften, die in eine ganz konkrete Situation hineingeschrieben wurden. Auch der Hebräerbrief, wenn man den liest, dann ist man sich dessen bewusst, dass das ein Brief ist, der ist an jüdische Christen geschrieben, in einer ganz speziellen Situation. Und genauso ist es auch mit dem Buch der Offenbarung. Also das ist ein Brief, der ist geschrieben an Christen in einer ganz speziellen Situation. Und wenn man genau so herangeht an das Buch der Offenbarung oder an den Brief der Offenbarung, so wie an alle anderen Textstellen in der Bibel auch, an alle anderen Bücher der Bibel, dann hat man schon den richtigen Weg eingeschlagen. Also das Offenbarungsbuch ist nicht ein Fahrplan, der uns alles zeigt, was in der Zukunft geschieht, obwohl er uns einen Blick geben lässt in die Zukunft, aber nicht in dem Sinne, dass uns erklärt wird, was alles auf der Erde abläuft bis zum Ende. Das ist nicht der Fall, haben wir auch schon jetzt gemerkt, sondern es ist eher so, dass Gott den Johannes mitnimmt und ihm sozusagen in den Himmel schauen lässt und vom Himmel auf die Erde schauen lässt, und zwar auf die gegenwärtige Situation, und aber auch, er nimmt ihn auch mit und zeigt ihm dann den Endpunkt, wie wir heute Morgen betrachtet haben, den Endpunkt, und von dem Endpunkt her dann zurückblicken, das ist gut. Das tut gut und das tut auch den Christen gut. Diese Christen waren also in dieser besonderen, schwierigen Situation, dass sie einem Feind gegenüberstanden, dem galt es zu überwinden. Und gerade das Thema Überwinden ist ja etwas, was uns genauso betrifft wie die Christen damals. Also wir haben ja 7-mal gelesen in Offenbarung 2 und 3, wer überwindet, der bekommt dieses und jenes aus dem neuen Jerusalem. Das heißt, der wird das Ziel erlangen. Wer überwindet? Und in Offenbarung 21, Vers 7, das 8. Mal steht, wer überwindet, der wird dieses alles erben. Die Grundlage zum Überwinden, also man muss sich hineinversetzen, die Christen lesen das, hören das, wird ihnen vorgelesen und es wird 7-mal gesagt, wer überwindet, wer überwindet. Und die nächste Frage, die sie sich stellen, ist, was denn? Was müssen wir denn überwinden? Wen denn? Wen sollen wir denn überwinden? Und dann horchen sie ganz gespannt auf den Hauptteil des Briefes, Kapitel 4 bis 22. Und dort in Kapitel 4 ist diese Rede, ist es dieser Thronsaal, der ihnen da geöffnet wird. Und sie sehen Gott auf dem Thron sitzen und er hat alles in der Hand. Von ihm aus gehen Stimmen und Donner und Blitze, das heißt die Gerichte kommen alle von ihm aus. Und dann ist ein Buch in seiner Hand, in Kapitel 5, da heißt es, ich sah auf der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und auf der Rückseite beschrieben, also voller Inhalt, innen und hinten, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken himmlischen Boten, mit großer, lauter Stimme rief er aus, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu lösen? Und nicht einer im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde vermochte, das Buch zu öffnen, noch es anzusehen. Und ich weinte, weil nicht einer für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch es anzusehen. Und einer von den Ältesten sagte zu mir, weine nicht, siehe, der Löwe überwand, der aus dem Stamme Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel zu lösen. Hier lesen Sie wieder das Wort überwinden. Kapitel 5, Vers 5. Einer hat überwunden, der Löwe aus dem Stamme Juda. Und Sie schauen sich um nach den Löwen. Wo ist der Löwe? Sie hören ja nur, Johannes hört, siehe, der Löwe überwand. Johannes hört, aber er sieht nichts. Er hört nur den Ältesten reden. Da ist ein Löwe. Nun, Johannes kennt das Alte Testament und er weiß, der Löwe aus dem Stamme Juda, der war verheißen, das war der Messias. In 1. Mose 49 war der verheißen. Der Löwe hat überwunden, der aus dem Stamme Juda ist, und man stellt sich vor, jetzt wird er gleich einen starken Löwen sehen, so richtig mit Muskeln und mit starken Zähnen, das ist ja der König der Tiere, der wilden Tiere. Aber er sieht, Vers 6, ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones und der 4 lebenden Wesen und in der Mitte der Ältesten war ein Lamm, es stand wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen, das sind die 7 Geister Gottes, die ausgesandt worden sind zur ganzen Erde. Also er sieht nicht einen Löwen, er sieht ein Lamm, und was ist wirklich erbärmlicher als der Anblick eines einjährigen jungen Lammes, das geschlachtet ist und blutet. Ich habe mal so ein Lamm gesehen, ich habe mal gesehen, wie ein Lamm geboren wurde. Wir wohnten bei einem Bauernhof da in Österreich und haben mal zugeschaut, wie das Lamm auf die Welt kam, und es war so erbärmlich, da fällt dieses Ding runter und liegt dann halb leblos, nein, es liegt nicht leblos, aber es liegt so da wie leblos, und es hat sich dann erholt, und dann sieht man, da haben die Kinder angefangen, die haben das geliebt, dieses Lämmlein, und haben gespielt mit dem, und das ist was Schönes, so ein Lämmlein. Aber wenn man das schlachtet, das ist also wirklich was Erbärmliches, wenn man so ein Lamm hier sieht. Hier ist die Schwachheit in Person, die Schwachheit, der Inbegriff von Schwachheit. Nun, wir wissen, Johannes weiß es auch, dass der Herr Jesus ein Lamm geworden ist. Und es braucht gar nicht erklärt zu werden. Dieser Löwe aus dem Stamm Juda, der ist ein Lamm geworden, und dadurch, dass er ein Lamm geworden ist, das sich hingegeben hat, das sich schlachten ließ, dadurch hat er überwunden. Das steht in Vers 8, dass das Lamm das Buch nimmt, das ist würdig, es nimmt das Buch. In Vers 9 singen die Heiligen dort, sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, weil du geschlachtet wurdest und weil uns für Gott erkauftest mit deinem Blut aus jedem Stamm und jeder Sprache und Volksschar und aus jedem Volk. Also gerade deshalb, weil er sich schlachten ließ, ist er würdig, alle Ehre zu bekommen und das Buch zu öffnen. Und der das Buch öffnet, Von dem heißt es dann, der ist auch würdig, alle Macht und alle Kraft und alle Weisheit und alle Stärke und alle Ehre und alle Herrlichkeit und alles Lob zu bekommen. Das heißt, das ist der Oberste vom Obersten, den man zu ehren hat, der alle Kraft hat, der den würdigsten Platz einnimmt im ganzen Universum. Der König der Könige. Das heißt, er hat diesen hohen Platz, weil er sich hingegeben hat, weil er sich schlachten ließ. Und es ist so unlogisch. Wie kann man das Stärkste und Höchste und Kräftigste und Mächtigste werden, indem dass man sich hingibt und einfach sich schlachten lässt? Nun, das ist der Weg, wie der Feind überwunden wird. In dem Buch soll gezeigt werden, wie man gegen den Feind kämpft. Es geht ums Überwinden. Und wie kann man überwinden? Nun, der Herr Jesus hat gezeigt, wie man überwindet. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und wie hat er überwunden? Lasst die Welt das Schlimmste tun, das sie tun können. Was ist das Schlimmste, das man tun kann? Ja, mich töten. Lass die Welt mich töten. Ich habe die Welt überwunden. Der Herr Jesus hat die Welt durchschaut. Und der Herr Jesus hat gewusst, es gibt nur einen Weg, den ewigen Sieg zu erringen. Das ist der des stellvertretenden Opfers. Und diesen Weg ist er gegangen. Und jetzt sagen die Christen vielleicht, ja und was hilft es uns für unseren Kampf? Nun, der Brief geht ja weiter. Und in diesem Brief kommt dann das Wort überwinden, kommt dann wieder vor in Kapitel 12. Da heißt es, in Kapitel 12, Vers 11, da ist die Rede von diesen Leuten, die da bei Gott sind. Und es heißt hier, sie haben ihn überwunden. Sie haben ihn überwunden. Wen? Nun, da muss man vorher lesen, Vers 10, ich hörte eine große Stimme im Himmel, die sagen, jetzt ist das Heil und die Kraft und die Königsherrschaft unseres Gottes geworden und die Autorität seines Christus, seines Gesalbten, weil der Verkläger unserer Brüder niedergeworfen ist, der sie verklagte vor unserem Gott Tag und Nacht. Und wer ist dieser Verkläger? Da müssen wir weiter vorne lesen in Vers 9. Dieser Verkläger, von dem heißt es, das ist der Drache, der große Drache, die alte Schlange, der genannt der Teufel und der Satan. Also jetzt wissen wir es ganz sicher, wer der Feind ist. Der Feind ist der Satan, der gleiche Feind, der damals schon im Garten Eden aufgetreten ist. Und wie kann der Feind überwunden werden? Also darum geht es. Die Christen damals sahen sich einem Feind gegenüber, aber der Feind war unsichtbar. Und das ist schwierig, wenn man gegen einen Feind kämpfen muss, der unsichtbar ist. Wo soll ich hinschlagen? Ja, du stehst mit dem Schwert da und der Feind ist unsichtbar. Ja, wo ist er? Und wie kann ich jetzt kämpfen? Und der Herr Jesus hat gezeigt, wie man gegen diesen Feind kämpft. Er sagt, sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses und sie liebten nicht ihre Seele, also ihr Leben, bis zum Tode. Hier haben wir den Weg zum Überwinden. Der wird hier dargestellt, dreifach. Das Blut des Lammes, das ist das, was er getan hat. Er ist den Weg vorausgegangen. Er hat sein Blut vergossen. Und so wie er sein Blut für uns vergossen hat, hat er uns aber gleichzeitig auch den Weg gezeigt, oder jedenfalls diesen Christen hat er den Weg gezeigt, wie sie in dem Kampf, in den sie hineingestellt wurden und werden, wie sie da Sieger bleiben können. Sie werden bis aufs Blut widerstehen müssen. Die Hebräer, die hatten es leichter, sagte ihnen, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Bei euch ist der Kampf noch gar nicht so heiß. Der Kampf ist noch nicht so, dass ihr sterben müsst im Kampf. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Das heißt, ihr habt noch keine Märtyrer unter euch. So hat der Herr Jesus, hat der Hebräerschreiber den Hebräern geschrieben in Kapitel 12. Ich denke in Vers 5 ist das, oder Vers 4. Ja, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Aber, Aber hier, diese Leute, an die das geschrieben ist, die stehen vor einem Kampf, da geht es auf Leben und Tod, da geht es ums Blut. Und das Blut Jesu Christi hat er vergossen, er ist vorausgegangen, er hat sie gerechtfertigt durch dieses Blut, aber er hat ihnen gleichzeitig damit auch den Weg gezeigt, wie sie überwinden können. Sie brauchen eine Bereitschaft, auch den Weg des Lammes zu gehen, überall dorthin, wo das Lamm hingeht. Später lesen wir davon, sie gehen dorthin, wo das Lamm hingeht, in Offenbarung 14, Vers 4. Und das Lamm geht zum Tod. Das war der erste Weg, den das Lamm ging, zum Tode. Und den sollen sie folgen. Das heißt, dieses Blut des Lammes ist das Erste, was vorgestellt wird. Und das Zweite ist das Wort ihres Zeugnisses. Das Wort ihres Zeugnisses, was heißt das? Sie haben überwunden durch das Wort ihres Zeugnisses. Nun, der Drache, der hatte eine Taktik, und die Taktik war, die Christen einzuschüchtern, dass sie nicht Zeugen von Jesus Christus, sondern dass sie einfach den Mund halten. Wenn man den Mund hält, dann hat man Frieden. Dann kommen die Feinde nicht so schnell und werden mich nicht töten für meinen Glauben. Aber von Anfang an wird der Herr Jesus dargestellt als der treue Zeuge ist. In Kapitel 1, Vers 5, das Erste, was wir von dem Herrn Jesus lernen, und das Erste, was von dem Herrn Jesus gesagt wird in dem Buch der Offenbarung, in Kapitel 1, Vers 5, ist, er lässt grüßen von Jesus Christus, der treue Zeuge. Jesus war der treue Zeuge, das heißt, der hat den Mund nicht gehalten. Der hat bezeugt das Wort der Wahrheit. Ich bin, wie sagt er zu Pilatus, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gesandt, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Wer aus der Wahrheit ist, der hört auf meine Stimme. Das heißt, er ist bereit zu zeugen. Er hat das Bekenntnis vor dem Pilatus, das treue Bekenntnis vor dem Pilatus abgelegt. Und Paulus ermutigt den Timotheus, das auch zu tun. Im 1. Timotheus 6, da spricht er davon, von dem treuen Zeugnis, das Jesus vor Pilatus abgelegt hat. Und Timotheus soll auch ein treuer Zeuge, soll sich nicht schämen, soll ein treuer Zeuge sein, soll sich nicht schämen des Evangeliums. Das heißt, diese Christen sind aufgerufen, in schwerer Zeit treue Zeugen zu sein und auch wenn es bis zum Tod gehen sollte. In Kapitel 2, Vers 13 lesen wir, ich weiß um deine Werke und wo du wohnst, da wo der Thron des Satans ist, dort in Pergamus, aber nicht nur in Pergamus wohnt der Satan, wir wissen, dass der Satan noch viele Wohnungen hat und Throne hatte auf der Erde. Aber in Pergamus hat er auch einen Thron. Ich weiß, wo du wohnst, da wo der Thron des Satans ist. Und du hältst fest an meinen Namen und du verleugnetest nicht den Glauben an mich, auch nicht in den Tagen, in denen Antipas, mein treuer Zeuge, war, der bei euch getötet wurde, da wo der Satan wohnt. Da ist die Rede von einem, der genau das dem Herrn Jesus nachgemacht hat. Er wurde ein treuer Zeuge. Das war also für diese Christen von größter Bedeutung, dass sie in schwerer Zeit treue Zeugen bleiben, auch dann, wenn Geschwister getötet werden. Nicht den Mund halten. Du hast an meinen Namen festgehalten und hast meinen Glauben nicht verleugnet. Treue Zeuge. Also der Weg, wie der Feind überwunden werden kann, ist, dass man mutig zeugt von Christus. Das heißt nicht, dass jeder ein Bibellehrer sein muss. Nein, um ein Zeuge von Christus zu sein, braucht man kein Theologiestudium oder ich weiß nicht was absolvieren. Nein, aber man kann einfach bezeugen, Jesus Christus. Das tut man durch das Leben einerseits und andererseits durch Kommentar. Wir geben einen Kommentar zu unserem Leben. Wir sagen, die Leute fragen uns, woher nimmst du die Kraft? Und wieso bist du anders als wir? Und dann darf man bezeugen, weil der Herr Jesus Christus mein Herr ist und weil der Herr Jesus Christus der König der ganzen Welt ist und er möchte, dass viele Menschen ihm nachfolgen. Und dann darf man einfach dem Herrn Jesus bezeugen, was er für mich getan hat und dass er mein Lebensinhalt geworden ist. Das heißt, das Wort Gottes, das Wort vom Zeugnis, das Wort vom Zeugnis, das ist das Mittel, wodurch wir den Feind überwinden. Das eine wurde schon gelesen, werdet treu bis zum Tod, Offenbarung 2, Vers 10. Ihr werdet geprüft werden, werdet treu bis zum Tod. Das heißt also, diese Christen, denen steht offensichtlich eine ganz, ganz schwere Zeit bevor. Sonst würde ja der Herr Jesus nicht so ernst reden und sie so ermutigen, auch bereit sein zu sterben. Und auch in Kapitel 3, Vers 8, in der Botschaft an Philadelphia, sagt er zu ihnen, siehe, ich weiß um deine Werke, siehe, vor dir habe ich eine geöffnete Tür gegeben. Eine Tür im Himmel, die ist offen und die wartet und niemand kann sie schließen. Weil du eine kleine Kraft hast und mein Wort bewahrtest und meinen Namen nicht verleugnet hast. Die Tür da oben steht offen, weil du mein Wort bewahrt hast und meinen Namen nicht verleugnet hast. Genau wie die in Pergamus. Die haben den Namen, wir haben vorher gelesen, Vers 13 in Kapitel 2. Weil du hältst fest an meinem Namen und verleugnetest nicht den Glauben. Also hier immer das, es geht immer um dasselbe. Bereit sein zu sprechen von Jesus Christus und zu bekennen, sich auf die Seite von Jesus Christus zu stellen. Gerade dann, wenn man irgendwo hinkommt an einen neuen Ort, an eine neue Schule, das ist eher der erste Tag in der Schule, da ist der entscheidende Punkt. Auf welche Seite stelle ich mich? Tue ich jetzt meinen Glauben verbergen oder sage ich, nein, ich verberge ihn nicht. Ich stelle mich ganz klar dazu, vom ersten Tag an Farbe bekennen, wie der Daniel damals am Hof des Königs in Babylonien. Farbe bekennen, zu wem man gehört. Gerade am besten vom Anfang an, dann wissen die anderen, woran sie dran sind. Und dann hat man selber auch am meisten Mut. Wenn man alles verbirgt und dann nach irgendeiner Zeit sagt, irgendwann sollte ich aber doch was sagen, das ist dann alles schon schwieriger. Aber von Anfang an sich gleich dazu stellen, sobald die Gelegenheit ist. Ja? Wenn jetzt Essen ist, die fangen alle zum Essen an und ich bete vor dem Essen, dann merken die, der ist anders. Dann hat man schon eine Gelegenheit. Vielleicht, wenn der eine oder andere fragt. Aber jedenfalls, wir brauchen das nur zu leben. Oder der fragt, was hast du gemacht? Da wird erzählt, was hast du am Sonntag gemacht? Der eine erzählt von seinen, wo er überall und was er alles getan hat. Oder der Nächste, ja und was hast du gemacht? Na, ich gehe am Sonntag immer in die Versammlung. In welche Versammlung? Ja, wir beten den Herrn Jesus an. Er ist nämlich der König. Ja, und dann sind wir schon beim Thema. Das Wort des Zeugnisses. Dazu gehört, die Gebote Gottes zu halten. Die Christen in Kapitel 12 werden betitelt, hier sind die, die die Gebote Gottes halten. Kapitel 12, Vers 17. Der führt Krieg gegen die, die die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu Christi haben. Hier sehen wir es wieder. Gebote Gottes halten, das heißt das Wort Gottes aufrecht halten, aber es auch tun. Und das Zeugnis von Jesus Christus haben, das heißt sich dazu stellen, bezeugen. Auch in Kapitel 14, Vers 12 noch einmal. Kapitel 14, Vers 12, hier ist die Ausdauer der Heiligen, hier sind die Gebote, die die Gebote Gottes halten und den Glauben an Jesus bewahren. Und das Dritte, das ich hier notiert habe, wie man überwindet, wie diese Christen den Feind überwinden können, ist, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Das zeigt, sie sind diesen Weg des Lammes bis zum Tod gegangen. Sie haben von Christus gesprochen, sie haben die Gebote, sich zu Gottes Geboten gestellt und sie auch gehalten. Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Immer wieder wird der Tod herausgestrichen. In Kapitel 7, Vers 14 zum Beispiel. Woher sind sie gekommen, diese Schar dort? Woher? Er sagt, ja, ich weiß es nicht. Herr, du weißt es. Kapitel 7, Vers 14. Und er sagte zu mir, diese sind aus der großen Bedrängnis gekommen. Oder diese sind die, die aus der großen Bedrängnis kommen. Und sie haben ihre Gewänder gewaschen. Und sie machten ihre Gewänder weiß. durch das Blut des Lammes. Die selber haben sich durch den Herrn Jesus waschen lassen, aber sie sind selber dann diesen Weg auch gegangen, den der Herr Jesus gegangen ist. Sie sind den Blutsweg gegangen bis zum Tod. Das heißt, wir haben es hier mit Christen zu tun, denen zum großen Teil der Tod, der Märtyrertod bevorsteht in Offenbarung. Deshalb diese Worte. Na, wir, die wir heute das lesen, je nachdem, wo wir leben und wann wir leben und in welcher Situation. Aber es gibt oft und oft Christen, die gerade in einer ganz schweren Situation standen, die auch den Tod vor Augen hatten, die haben dann das Buch der Offenbarung gelesen. Und was haben sie für Trost geschöpft? Was haben sie für Kraft geschöpft aus diesem Buch durch die Jahrhunderte hindurch, weil sie genau in der gleichen Situation waren. Sie standen vor der Frage, Christus ableugnen oder Christus bekennen, und das bedeutet Tod. Gott hat sie gestärkt. Wir sehen also, das Buch ist ein besonderes Buch, gerade für Verfolgungszeit geschrieben, und Gemeinde Jesu ist immer wieder verfolgt worden. Also, wenn wir vorbereitet werden wollen für Verfolgungszeit, dann lasst uns das Buch Offenbarung lesen und sehen, wie diese Christen überwunden haben, und es wird uns ermutigen, auch zu überwinden. Und wir sollen das heute, diese Haltung haben. Wir sind vielleicht nicht gefragt zu sterben, nicht jeder Christ stirbt für den Herrn, nicht jeder Christ wird ein Märtyrer, aber die Haltung soll da sein, die Bereitschaft, Herr, im Grunde, ich möchte, ich weiß, ich habe die Kraft nicht. Woher soll ich die Kraft nehmen? Nicht von mir, klar. Aber die Haltung, die muss sein. Das Leben nicht zu lieben bis zum Tod. Merken wir, wie plötzlich dieses Buch interessant wird und wie das ein äußerst wichtiger Teil des Christenlebens wird? Das darf man nicht sagen, oh, das schiebe ich auf die Seite, das ist ein schwieriges Buch und da ist so viel unklar. Nein, gerade die Aufrufe darin. Und die zeigen, wie man gegen den Feind siegreich bleibt. Gerade die sind so notwendig für die Gemeinde Jesu heute. Also von daher denken wir nicht, nur weil die Offenbarung jetzt geschrieben ist an Christen, die damals vor der furchtbaren Christenverfolgung standen einerseits und auf der anderen Seite, die auch diese Jahre zum Teil miterlebten, der Zerstörung Jerusalems, dass es deshalb nicht für uns geschrieben sei. Wir dürfen es genauso wie jedes andere Buch der Bibel nehmen, beherzigen und tun, was wir übertragen können. Das heißt, Parallelen dürfen wir ziehen zu unserem Leben, denn der Satan, der Drache, ist derselbe Feind bis zum heutigen Tag. Und deshalb haben wir einen parallelen, ähnlichen Kampf zu kämpfen wie diese Christen hier. Also zum praktischen Gebrauch des Briefes der Offenbarung heute. Dieser Brief ist ein Trostbrief und ein Brief, der aufruft, ein ernster Brief. Einerseits ein Trostbrief, der ganz klar sagt, welches wunderbares Ziel vor uns steht in der Ewigkeit. Aber andererseits ein ganz, ganz ernstes Mahnwort, treu zu bleiben. Ja, nicht aufzugeben und zu sagen, nein, ich lasse das alles. Wenn es so viel kostet, wenn das Christenleben so viel kostet, wenn mir das eigene Leben kostet, dann will ich nicht Christ sein. Das wäre furchtbar. Das wird hier gerade vor Augen gestellt. Die Parallelen zu heute ziehen, denn es hat sich im Wesen bis heute nicht viel geändert. Natürlich haben wir nicht hier eine Stadt Jerusalem und wir haben nicht eine Hure Babylon und so weiter, aber wir haben eine katholische Hure, die ähnlich ist wie Babylon. Ja? Und nicht nur die katholische Hure, sondern auch andere Verführer, die auf religiösem Gebiet furchtbar Falsches gelehrt haben über Jahrhunderte hinweg und heute die Christenheit verführen. Wir haben, wenn man mal sieht, was in der Christenheit zum Beispiel, was die katholische Kirche getan hat an den wahren Christen, dann meint man, man hätte eine Parallele zur Hure Babylon. Man hätte eine ganz direkte Parallele. Deshalb verstehe ich die Christen, die sagen, die Hure Babylon ist die katholische Kirche. Ich kann das nachfühlen. Ja. Sie ist zwar nicht so, jetzt ist nicht die direkte Auslegung, aber eine Anwendung ist es sehr wohl. Ja. Also, aber es war nicht nur die katholische Kirche, es waren auch andere. Sie kennen aus dem Osten die Verfolgungen der Christen. Unsere Vorfahren. Also hier können wir auf alle Fälle Parallelen ziehen. Und der Weg, den Feind zu überwinden, ist nicht, wie wir meinen, jetzt pack das Schwert und geh ran und aus fleischlicher Kraft tu was gegen die, sondern der Weg ist tatsächlich der, wie das Lamm, hinzugehen und bereit sein zu sterben. Das haben die gemacht. Diese Christen waren bereit zu sterben, wie der Herr Jesus auch hingegangen ist. Und dann sehen wir in Kapitel 15, Vers 2, dann sehen wir, wie es sich wahrhaftig verhält. In Kapitel 15 heißt es, ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt und die Überwinder vom Tier her und vom Bild und von seinem Malzeichen her und von der Zahl seines Namens, ich sah sie am gläsernen Meer stehen, Harfen Gottes hatten sie und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes und sie sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, und so weiter. Hier sind die Überwinder. In Kapitel 13, Vers 5 lesen wir, dass das Tier gegen die Heiligen, nein, in Kapitel 13, Vers 7 lesen wir, dass das Tier gegen die Heiligen Krieg führte. Das heißt, es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Vom irdischen Standpunkt aus sieht es so aus, das Tier tötet nacheinander die Heiligen und überwindet sie. Das Tier ist der Sieger. Dann lesen wir zwei Kapitel später, nein, das Tier ist nicht der Sieger, das Tier ist der Verlierer. Der Sieger sind die, die getötet wurden, die sich töten ließen für Christus. Das sind die Sieger. Und auf diese Weise wurde der Feind überwunden. Das ist der Weg, den der Herr Jesus ging, das ist der Weg, den diese Zeugen hier gingen, die treu waren, bis zum Tod. Die Parallele, es hat sich nichts geändert. Im Wesen ist genau diese Hingabe gefragt bis heute. Ein weiterer Punkt, was mir wichtig geworden ist in diesen Tagen, wenn Sie jetzt, ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber sollten Sie sagen, ich studiere die Offenbarung nicht und Sie bekommen irgendwelche Meinungen oder Sie bekommen irgendwelche Überzeugungen, die sind anders als andere Christen. Dann bitte passen Sie auf, es ist nicht richtig, wenn man diese Endzeitfragen überbetont. Ich kenne viele Christen, die sind sogenannte Endzeitspezialisten und sie überbetonen die ganze Thematik der Endzeit. Das ist ungesund. Wir müssen Acht geben, dass wir nicht Unterschiede gerade in solchen diffizilen Endzeitfragen überbetonen. Und vor allem Meinungen über die Endzeit nicht zum Kriterium für Gemeinschaft machen. Das heißt, wir dürfen nicht sagen, also wer nicht die und die Meinung hat über die Endzeit, mit dem habe ich keine Gemeinschaft. Das ist absolut unbiblisch. Das ist absolut falsch. Denn das ist hier nicht eine zentrale Lehre, wie über das tausendjährige Reich oder über die Israel-Frage oder über irgendeine so diese ganzen Entrückungsfragen und so weiter. Das sind nicht zentrale Lehren. Und das darf nicht als Kriterium gemacht werden, mit wem ich Gemeinschaft habe und mit wem nicht. Es gibt ja Leute, die sagen, ich habe nur mit denen Gemeinschaft, die das mit dem tausendjährigen Reich genauso sehen, wie ich das sehe. Und mit den anderen habe ich keine Gemeinschaft. Das geht nicht. Das ist nicht erlaubt. Die Schrift sagt das und die Basis der Gemeinschaft unter Christen ist der eine Leib, der eine Geist, die eine Hoffnung, nämlich die Hoffnung auf eine herrliche, ewige Zukunft mit dem Herrn Jesus gemeinsam. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, das können Sie nachlesen in Epheser 4, Vers 4. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller. Da haben wir die Basis der Einheit. Da steht nichts von Endzeitfragen. Nein, nein. Eine Hoffnung heißt nicht eine detaillierte Auslegung über die Offenbarung oder über sonst etwas. Eine Hoffnung heißt, das ist die große Hoffnung, die wir haben, mit Jesus Christus vereint zu werden und ihn zu sehen und unsere Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Das ist die eine Hoffnung. Die haben wir alle. Alle Christen haben diese Hoffnung. Alle wahren Christen. Also da, bitte achten wir darauf, dass wir nicht Nebenfragen zu Hauptfragen machen. Fragen der Gemeinschaft, mit wem wir Gemeinschaft haben und wem nicht. Das war jetzt so viel einmal zu diesem Thema. Jetzt ist bei mir die Frage, wir haben noch ein paar Minuten. Eine Frage, die noch geblieben war, die mir gestellt wurde, war, ich sollte etwas sagen zu den falschen Propheten. In Matthäus 24 und in Offenbarung 13, ich habe hier eine Folie, da ging es um, gestern hatten wir dieses Thema schon, das Tier vom Lande, in Offenbarung 13, Vers 11. Und da ist ja die Rede von dieses Tier vom Lande bekommt später den Namen Falschprophet oder falscher Prophet. In Kapitel 16, Vers 13, da wird klar, dass dieses Tier vom Lande, das wird ein falscher Prophet genannt. Nun, das Land wird wohl Israel sein, das ist eine Vermutung, das kann ich nicht beweisen, aber die Vermutung liegt deshalb nahe, weil gerade der Herr Jesus in Matthäus 24 gesprochen hat zu jenen Jüngern, die damals vor der Zerstörung Jerusalems waren, und als er mit ihnen sprach über die Ereignisse bis zur Zerstörung Jerusalems, da sprach er auch davon, dass falsche Propheten auftreten. Ich lese das. Matthäus 24, Vers 5. Viele werden kommen unter Berufung auf meinen Namen und sagen, ich bin der Messias. Und sie werden viele Irre führen, also das sind falsche Christusse. Dann in Vers 11, und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele Irre führen. Und dann in den Vers 24, wir lesen Vers 23, wenn jemand zu euch sagt, hier ist der Gesalbte oder hier, glaubt es nicht, denn es werden falsche Messiasse, also falsche Christusse, und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder darbieten, sodass irre geführt werden, wenn möglich auch die Erwählten. Das war alles in jener Zeit auch geschehen. Man braucht nur Josephus Flavius lesen, aber nicht mal das, man braucht nur im Neuen Testament lesen. Der zweite Petrusbrief zum Beispiel, im zweiten Petrusbrief hat Petrus geschrieben am Ende der, Anfang der 60er Jahre oder Mitte der 60er Jahre, also etwa 64 nach Christus, hat Petrus den zweiten Petrusbrief geschrieben. Und was schreibt er da über die falschen Propheten? Er sagt in Kapitel 2, Vers 1, es entstanden auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden. Also er zieht eine Parallele zwischen den falschen Propheten in Israel und zwischen den falschen Lehrern, die dort bei diesen Christen in Kleinasien, an die Petrus hier schreibt, auftreten werden. Also unter euch Christen in Pontus, Galatien, Kappadokien, dort wo der Brief hingeschrieben war, dort werden falsche Lehrer sein, und er vergleicht sie mit den alttestamentlichen falschen Propheten. Und dann gibt er ein ganzes Kapitel über diese falschen Lehrer. Auch in Kapitel 3 schreibt er von ihnen, da nennt er sie Spötter. Und Johannes selber, 1. Johannesbrief, 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 1, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, weil viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen sind. Vergangenheit, damals, zur Zeit von Johannes, als der Brief geschrieben wurde. Und wir wissen nicht genau, wann er geschrieben wurde, aber wahrscheinlich auch in den 60er Jahren. Da sind jedenfalls viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. An diesem kennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus als im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus Christus als im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Und dieser ist der Geist des Antichristus, von welchem Geist ihr hörtet, dass er kommt. Und er ist schon da. Also jetzt wissen wir es ganz genau, Johannes sagt es sehr direkt, der Geist des Antichristen, ihr habt gehört, er wird mal kommen, er ist schon da zur Zeit von Johannes. Ja. Und dann im zweiten Johannesbrief, in Vers 7, sagt er, viele Irreführer oder Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht bekennen, Jesus Christus gekommen im Fleisch. Ein solcher ist der Irreführer und der Antichristus. Also wörtlich steht hier im Griechischen, dieser ist der Irreführer oder der Verführer und der Antichrist. Also die vielen Verführer sind der Verführer, der Antichrist. Also das heißt, für Johannes ist es klar, dass nicht nur einer gekommen ist, sondern sogar schon viele. Sie haben zwar gehört, dass einer kommen wird, aber dieser eine hat sich vermehrt. Der ist jetzt sogar viele. Und noch das Gleiche auch in 1. Johannes 2, Vers 18, das haben wir schon mal gelesen diese Tage. 1. Johannes 2, Vers 18, Kinder, es ist die letzte Stunde und demgemäß, wie ihr hörtet, dass der Antichristus kommt, so sind jetzt viele Antichristusse gekommen. Daran merken wir, dass es letzte Stunde ist. Also gerade an dem Auftreten der vielen Antichristusse. Der eine Antichrist hat sich also vermehrt in viele Antichristusse und gerade daran erkennen wir, dass es letzte Stunde ist. Das heißt, es war für Johannes ganz klar, in der Zeit, als er dieses geschrieben hat, war schon Antichristuszeit. Schon längstens. Das sind die falschen Propheten, das sind die falschen Christusse, das sind diese Antichristusse. Und Josephus hat auch davon geschrieben in dem Buch der jüdische Krieg, kann man nachlesen. Und auch in der Apostelgeschichte zum Beispiel lesen wir in Kapitel 5, von Vers 6, in Kapitel 5, Vers 36, da war auch die Rede von einem so einen eigenartigen, der sich als Messias oder als besonderer Erlöser ausgegeben hat, Theudas, Apostelgeschichte 5, Vers 36. Da heißt es, denn vor diesen Tagen stand Theudas auf und sagte von sich selbst, er sei jemand. Dem schloss sich eine Anzahl von etwa 400 Mann an, er wurde aber umgebracht und alle, so viele von ihm überzeugt waren, wurden zersprengt und wurden zu nichts. Nach ihm trat Judas, der Galiläer, in den Tagen der Einschreibung auf und machte ansehnliches Volk abtrünnig hinter sich her. Auch er kam um und alle, so viele von ihm überzeugt waren, wurden zerstreut. Also schon damals, in diesen ersten Jahren des Christentums, gab es eigenartige Erlösergestalten, die irgendwelche Juden hinter sich herzogen und sich aufspielten als besondere Erlöser oder Befreier, also wie Messias. Ja. Also diese Art gab es aber auch mehr noch, je mehr man dem jüdischen, der großen Katastrophe, dem jüdischen Krieg entgegenging und dann auch noch in der Zeit des jüdischen Krieges. Also ich denke, die Indizien sind schon sehr klar. Und dass sie Zeichen und Wunder taten, das steht da, das lesen wir auch in der Apostelgeschichte. Zum Beispiel in Kapitel 8 haben wir auch einen, der Zeichen und Wunder tat. Ein falscher Prophet, der Zeichen und Wunder tat. Apostelgeschichte 8, Vers 9. Also das muss uns nicht verwundern, dass es solche Menschen gab damals. Und übrigens, heute gibt es auch solche. Das hat ja nicht aufgehört. Wir müssen nicht meinen, wenn sich das auf damals bezieht, dann heißt es nachher, sind nie mehr solche aufgetreten. Ja, sind die Menschen denn besser geworden seit der Zerstörung Jerusalems? Keineswegs. Und die Menschen sind genauso verführbar seit der Zerstörung Jerusalems. Das heißt, wir können die Parallelen zu uns heute genauso ziehen. Wir haben viele ähnliche Phänomene. Deshalb verstehe ich schon die Geschwister, die dann sagen, ja, das bezieht sich ja genauso auf unsere Zeit. Natürlich, sage ich. Bezieht sich auch auf uns, aber die eigentliche Sache, wir dürfen das trotzdem nicht aus dem Zusammenhang lassen, der Herr spricht von damals zu diesen Jüngern. Dass es heute auch so ist, das ist Anwendung und deshalb sollen auch wir uns warnen lassen. Also bitte nicht falsch verstehen. Apostelgeschichte 8, Vers 9, es war aber zuvor ein Mann in der Stadt gewesen namens Simon, der Zauberei getrieben hat. Also hier haben wir einen, Zauberer. Dann auch in Kapitel 13, Vers 6, gibt es noch einen, der auch Zeichen und Wunder tut. Kapitel 13, Vers 6. Auf Zypern, da fanden sie einen gewissen Zauberer, einen falschen Propheten, einen Juden, der den Namen Bar-Jesus hatte. Also auch der kann Zeichen und Wunder tun. Genauso wie, wie der in Offenbarung 13, dieser falsche Prophet auch Zeichen und Wunder tut, offensichtlich. Es muss deshalb nicht einer sein, der heute noch in der Zukunft kommt, sondern das ist damals schon gewesen. Aber wie es damals gewesen ist, im Grunde genommen hat sich die Welt nicht geändert. Und dann Kapitel 19, Vers 13 auch, gibt es ebenfalls Zauberer und Wundertäter, also so irgendwie Zeichentäter, Beschwörer waren das. Hier, da heißt es, es unternahmen etliche von den umherziehenden jüdischen Beschwörern, auf die böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus zu nennen. Wir beschwören euch bei dem Jesus, den Paulus verkündet, sagten sie. Also hier auch Leute, die im Namen Jesu, die den Namen Jesus missbrauchen, um Zeichen und Wunder zu tun, hier Dämonen auszutreiben. Also wir haben, und dann auch in Vers 19, viele von denen, die vorwitzige Zauberkünste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie. Also auch andere Leute haben das auch getan, haben aber dann sich bekehrt und ihre Bücher verbrannt. Das heißt, wir haben diese Dinge sehr, sehr oft. Eine Frage war noch, auf die ich kurz noch eingehe: Wer waren die Feinde der Christen? Die Feinde der Christen damals waren vor allem die Juden. Ich habe hier die Stellen, wir haben keine Zeit und wir werden das jetzt nicht alles lesen. Aber in Apostelgeschichte 6 begann die jüdische Verfolgung, da wurde Stephanus gesteinigt. In Apostelgeschichte 13, Vers 10, das haben wir ja gerade gelesen, es ist ein Jude, der hier dem Evangelium ein Hindernis in den Weg legt. Dieser Bar-Jesus, dieser falsche jüdische falsche Prophet, ein Jude, Vers 6, ein Jude. Und Vers 9, Saulus, erfüllt mit Heiligen Geist, Vers 10, sagte: O du voll aller List und aller Skrupellosigkeit, du Sohn des Teufels. Ein Jude, der wird Sohn des Teufels genannt. Hier sehen wir, der Feind hat Juden verwendet, der Teufel hat Juden verwendet gegen das Evangelium. Oder hier dann in Kapitel 14, Vers 2, als die ungläubigen, ungehorsamen Juden erregten die Seelen derer von den Heiden gegen die Brüder. Also die Juden reizten die Heiden gegen die Brüder und sie brachten sie zu einer bösen Gesinnung gegen sie. Hier also wieder waren es die Juden, die den Herrn Jesus abgelehnt hatten. Ich sage nicht die Juden an sich, die Juden sind genauso Menschen wie wir alle. Aber hier geht es um bestimmte Juden. Das sind Juden, die den Herrn Jesus ablehnten, und in der Ablehnung gegenüber dem Herrn Jesus haben sie dann die Christen verfolgt. Kapitel 17, Vers 5, dasselbe. Kapitel 17, dort haben wir: Aber die im Unglauben ungehorsamen Juden waren eifersüchtig und nahmen etliche böse Männer von den öffentlichen Marktplätzen, die müßig herumstanden, und erregten einen Volksauflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Und dann haben sie, dadurch, dass sie die Stadt in Aufruhr gebracht haben, diese Juden, haben sie die Aufmerksamkeit des Stadtobersten erregt und konnten so einen ganzen Volksauflauf gegen die Christen, das waren in dem Fall Paulus und seine Kollegen, vorgehen und dem Evangelium einen Stein in den Weg legen, das Abstoppen, die Evangelisierung. Also auch hier war es wieder die jüdische Feindschaft. Auch in Kapitel 13, in Antiochia, als sie nach Antiochia kamen, Paulus ging zuerst zu den Juden und dann am nächsten Sonntag kamen alle zusammen, aber nicht nur Juden, sondern auch Heiden. Und als die Juden gemerkt haben, dass auch die Heiden kommen, um das Evangelium zu hören, da erregten sie das Volk und dann entstand eine Feindschaft gegen Paulus und gegen Barnabas. Sodass die dann fliehen mussten in die nächste Stadt. Und in der nächsten Stadt wurde Paulus dann gesteinigt. Aber hat dann überlebt. Dann weiter in Kapitel 18, Vers 6, haben wir dasselbe. Er kommt dann nach Korinth. Und in Korinth heißt es, da hat er das Evangelium bezeugt, Vers 5, Kapitel 18, Vers 5, hat er das Evangelium bezeugt. Vers 6, als sie sich aber dagegen auflehnten und lästerten, schüttelte er seine Kleider aus und sagte zu ihnen, euer Blut auf euer Haupt, ich bin rein, von nun an gehe ich zu den Heiden. Er war bei den Juden zuerst, die haben sich geärgert über ihn, gelästert, er geht zu den Heiden. Kapitel 18, Vers 12, kommt dann erhoben sich die Juden mit Einmütigkeit gegen Paulus und brachten ihn vor den Richterstuhl. Jetzt bringen wieder die Juden den Paulus vor den Richterstuhl und wollen, dass der Paulus abgeurteilt wird. Es waren wieder die jüdischen Leute, die hier die Feinde des Evangeliums waren. Und auch dann in Kapitel 19, Vers 9, dasselbe. Kapitel 19, Vers 9, als aber etliche verhärtet wurden und im Unglauben ungehorsam waren und vor der Menge schlecht von dem Weg redeten, entfernte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und sprach in der Schüler eines gewissen Tyrannus. Da waren es also böses Reden gegen die Christen. Die Juden haben böse geredet gegen sie. Dann in Kapitel 21, Vers 27 dasselbe, dort haben wir wieder die Juden. Kapitel 21, Vers 27, da heißt es, als die sieben Tage im Begriff waren, vollendet zu werden, brachten die Juden aus Asien, die ihn in der Tempelstätte zu Gesicht bekommen hatten, die ganze Menge in Verwirrung und legten Hand an ihn. Die Juden brachten die ganze Menge, die ganze Volksmenge in Verwirrung, haben sie aufgestachelt und dann hat man den Paulus also bedrängt, sie legten Hand an ihn. Und dann schreien sie, komm zu Hilfe, dieser ist der Mensch, der alle überall gegen das Volk und das Gesetz und diesen Ort lehrt und überdies führt er auch Griechen in die Tempelstätte hinein und hat diese heilige Stätte unrein gemacht. Und dann wurde ja Paulus gefangen genommen. Und so geht es weiter in der Apostelgeschichte. Es sind immer wieder die Juden da in Kapitel 24 verschworen sich einige Juden gegen Paulus und sie sagten, wir werden nichts essen und nichts trinken, bis der Paulus tot ist. Oder werden nichts essen, jedenfalls bis der Paulus tot ist. Sie wollten ihn unbedingt umbringen. Es war immer wieder so. Und oft lesen wir in der Apostelgeschichte, dass die Juden zusammen mit den Römern vorgingen gegen die Christen. Wir haben jetzt nicht die Zeit, ich möchte das jetzt nicht alles lesen, aber die eine Stelle in Apostelgeschichte 4, Vers 24, die möchte ich doch noch lesen. Die ist bezeichnend. In Apostelgeschichte 4, Vers 24. Da kommen die Freigelassenen, Johannes und Petrus, kommen zurück zu den Gläubigen, nachdem sie es gehört und haben alles berichtet, wie es ihnen ergangen war bei den Hohenpriestern. Vers 24, sie, nachdem sie es gehört hatten, erhoben in Einmütigkeit die Stimme zu Gott. Herrscher, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer und alles, was in ihnen ist, gemacht hat, der du durch den Mund Davids, deines Knechtes, sagtest, warum empörten sich die von den Völkern und unternahmen die Volksscharen Vergebliches? Es traten an die Könige der Erde und die Obersten waren zusammengekommen auf dasselbe Ziel hin, gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Hier können wir viel lernen. Hier wird Psalm 2 zitiert. Und dieser Psalm 2, der hier zitiert wird, wird hier nicht angewandt, sondern es wird die Erfüllung gezeigt. Das heißt, er zeigt, dass das, was in Psalm 2 vorausgesagt war, das hat sich erfüllt in Pontius Pilatus und Herodes, wie sie sich gemeinsam mit den Juden zusammengetan haben gegen den Herrn und seinen Gesalbten Christus. Vers 25, denn wahrlich, es waren zusammengekommen in Feindschaft gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hattest, beide, Herodes und Pontius Pilatus, zusammen mit denen von den Völkern und den Volksscharen Israels. Wer hat sich zusammengetan? Die Könige des Landes, hier haben wir wieder das Wort, die Könige der Erde, heißt hier die Könige des Landes. Wer waren die Könige des Landes? Das waren in dem Fall hier Herodes und Pontius Pilatus. Die Könige des Landes und die Obersten waren zusammengekommen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Die haben sich zusammengetan, sagt er, mit den Völkern und mit den Volksscharen Israels. Das heißt, hier haben sich Heiden, die Heiden in Jerusalem und die Juden in Jerusalem zusammengetan gegen Gott im Kampf gegen das Evangelium. Das heißt, im Kampf gegen Jesus Christus selber. Also hier ein Kampf gegen Gott, Juden und Heiden zusammen. Das finden wir in Offenbarung immer wieder. Das Tier und der falsche Prophet. Um alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss im Voraus bestimmte, dass es geschehen sollte. Also wir sehen hier, dieser Kampf der Könige der Erde, Könige des Landes, gegen den Herrn. Das ist, ähnlich wird das ja auch beschrieben in der Offenbarung. Wir lesen in der Offenbarung, wir haben jetzt nicht die Zeit, aber wir lesen in der Offenbarung, da kommen die Könige der Erde und ziehen in einen Krieg gegen Gott. Ich habe mir immer gedacht, wie macht man das eigentlich? Wie kann man mit Kanonen Gott abschießen? Wie machen das? Oder nicht Kanonen, hatten sie ja gar nicht. Mit Bogen oder mit, wie kämpft man in einem Krieg gegen Gott? Bis mir klar wurde, als ich das Alte Testament las, dass Nebukadnezar in den Krieg gegen Gott zog. Und indem er das Volk, indem er gegen Gottes Volk zog. Ich habe die Stelle jetzt nicht im Kopf. Aber es gibt eine Stelle, wo das genau so beschrieben ist. Der heidnische König zieht gegen Gott in den Krieg. Ja, bei Antiochus auch, in Daniel Kapitel 8. Er zieht, das kleine Horn, zieht gegen Gott in den Krieg und er nimmt Gott das Opfer weg. Wie macht er das? Indem er gegen die Heiligen in den Krieg zieht und die Heiligen tötet und ihnen verbietet, ein weiteres Opfer zu bringen. Das heißt, der Krieg gegen Gott in Offenbarung ist nichts anderes als die Christenverfolgung. Das wird hier dargestellt in der Form dieses Krieges, wo diese Könige des Landes jetzt in den Krieg ziehen gegen Gott. Und wenn man mit diesen Augen mal dieses Buch Offenbarung liest, dann klärt sich einiges von selbst. Ich habe also Ihnen jetzt wieder ein bisschen einen Stein ins Rollen gebracht für Ihr Bibelstudium. Ich habe gesagt, ich will nicht einfach fertige Lösungen bringen, aber was ich gerne möchte ist, dass Sie versuchen mit der Bibel, dass Sie lernen mit der Bibel so umzugehen, mit den biblischen Begriffen, so umzugehen, dass sie die biblischen Begriffe von der Bibel her erklären lassen. Also Könige der Erde, muss ich in die Bibel schauen, was sind die Könige der Erde? Und wenn ich merke, im Psalm 2 sind die Könige der Erde die Könige des Landes, dann könnten in der Offenbarung auch die Könige der Erde die Könige des Landes sein. Jedenfalls an manchen Stellen ganz sicher. An anderen Stellen muss man vielleicht offen lassen. Aber das heißt, wenn wir Erde lesen, dann lesen wir global, oder? Wir denken Erde, das ist der Globus, alle Menschen auf der Erde, 7 Milliarden Menschen. Aber so denkt die Bibel nicht. Ja. Oder alle Völker, wenn es heißt alle Völker, ja, die Israeliten kamen zurück aus allen Völkern im Jahre 538. Ja, aus allen Völkern ist nicht gemeint vom ganzen Globus, die waren nicht am ganzen Globus, aber die waren im Babylonischen Reich verteilt. Und das waren alle Völker, nämlich alle Völker des Babylonischen Reiches. Das heißt, wir müssen Acht geben, wie wir die Bibel lesen. Und dann wird klar, aha, das bezieht sich ja auf damals. Hesekiel 36, 37, diese Totengebeine, die da liegen. Da sieht er die Totengebeine und da bläst Gott hinein und da werden die Totengebeine lebendig. Und dann fragt er, das ist das Haus Israel. Die sind jetzt verloren, die liegen wie Totengebeine in Babylon herum. Aber mein Geist, also mein Odem, macht sie wieder lebendig und ich sammle sie wieder aus allen Völkern, sammle ich sie wieder zurück und bringe sie in ihr Land, das Land ihrer Väter. Ja, das ist klar, wann das gewesen ist. Das war nicht im Jahre 1948, liebe Geschwister, sondern das war im Jahre 538, als Zerubabel und Josua diese zurückführten. Ja, da kamen sie zurück, aber es kamen nicht alle. Aber es war der Anfang der großen Sammlung des Volkes in Hesekiel. Und was verspricht er in Hesekiel 37 am Ende? Wir haben es heute Vormittag gelesen. Einen neuen David, einen neuen ewigen Bund, das neue ewige Land. Er führt sie in dieses Land zurück, aber dieses Land wird offensichtlich ein ewiges Land. Ja, wie wird denn das ein ewiges Land? Mit einem ewigen Tempel, mit einem ewigen neuen Bund. Wie wird das? Der Messias kam, der neue David. Was hat er gemacht? Er hat den neuen Bund eingeführt mit dem Hause Israel und mit dem Hause David, mit dem Hause Israel und dem Hause Juda. Wo war das Haus Israel und das Haus Juda? Da standen ein paar Jünger vor ihm, 11 Jünger, und er hat den Kelch, nahm das Brot und beim Kelch sagt er, das ist der neue Bund in dem neuen Blut, das für euch vergossen wird. Und dann ging er ans Kreuz und dann kam der Geist, der ewige Geist, der ausgegossen wurde. Der, von dem er gesagt hat im Alten Testament, der Geist wird ausgegossen. Dann wurde der ausgegossen auf das Haus Israel, auch zuerst auf ein paar Leute, die da zu Pfingsten zusammen waren. Und dann kam der Geist auf 3000 Israeliten am gleichen Tag und dann auf 5000 Israeliten und dann auf 10.000 oder wie viele Israeliten sich dann bekehrt haben. Der Geist wurde ausgegossen. Jetzt begann die Erlösungszeit. Jetzt begann die Zeit, wo Gott alle seine Verheißungen zu erfüllen begann. Und Petrus steht auf und sagt, das ist das, was Joel gesagt hat. In den letzten Tagen werde ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Wer ist alles Fleisch? Hier ist zuerst einmal ganz Israel gemeint. Gott wird den Geist auf Israel ausgießen. Und was sie nicht gewusst haben, dass die Heiden auch noch den Geist bekommen sollen, das wurde ihnen dann mehr klar im Laufe der Apostelgeschichte. Das heißt, das war der Beginn der Erfüllung der Joel-Verheißung. Und die hat sich dann fortgesetzt, in dem Maße, in dem das Evangelium Raum bekam, überall, wo das Evangelium hinkam, wurde der Geist ausgegossen. Und dann wurde der Geist auf Cornelius ausgegossen. Das gleiche Wort wird verwendet, dort in Apostelgeschichte 10. Und dann wurde der Geist weiter ausgegossen. Bis zum heutigen Tag wird der Heilige Geist ausgegossen. Aber es geht hier da um der Zusammenhang ist dort Israel. Bei Israel wartete Gott eine ganze Generation lang. Er wartete, bevor das Gericht kam. Johannes der Täufer hat schon gesagt, der Axt ist an die Wurzel gelegt und er ist schon dran, den Baum umzuhauen. Tut Buße, lasst euch vorbereiten, der König kommt und meint nicht, dass ihr dem kommenden Zorn entfliehen werdet. Da steht im Griechischen, dem bevorstehenden Zorn, den unmittelbar bevorstehenden Zorn entkommen werdet. Wie kann man entkommen? Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Und was hat Joel gesagt? In Apostelgeschichte 2 zitiert Petrus den ganzen Joel-Text. Vers 18. Ja, auch auf meine Knechte und Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Also nicht nur auf die Könige, auch auf die Knechte und Mägde. Vers 19. Und ich werde Wunder oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde geben, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird in Finsternis verwandelt werden und der Mond in Blut, ehe der große und offenbar werdende Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Wann war denn das ist Blut und Feuer und Rauchdampf? Wann war die Axt war schon angelegt an die Wurzel. Wann wurde denn der Baum geschlagen? Wann kam das Gericht? Haben die Apostel nicht die ganze Zeit vor dem Gericht gewarnt, das Gott bringen würde über das Volk? Hat nicht Maleachi gesagt, ich werde meinen Boten vor dir hersenden, dass er mir den Weg bereite und dann wird der Herr kommen, plötzlich wird der Herr kommen zu seinem Tempel. Der Herr, den ihr sucht, der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht, siehe, er kommt. Aber wer kann den Tag seines Kommens ertragen und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Und er wird die Söhne Levi reinigen und sie läutern wie Gold und wie Silber, sodass sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Dann wird die Opfergabe Judas und Jerusalems dem Herrn angenehm sein. Hier spricht er von den Bekehrten, oder? Wie in den Tagen der Vorzeit. Vers 5, und ich werde an euch herantreten zum Gericht und werde ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer und die Ehebrecher und die Falschschwörenden. und so weiter. Er spricht ja ein Gericht über die einen und Herrlichkeit über die anderen. Vers 20, aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Vers 19, denn siehe, der Tag kommt, der wie ein Ofen brennt, da werden alle Frechen und alle, die gottlos handeln, Strohstoppeln sein, und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscher. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, euch wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung unter ihren Flügeln. Und dann in Vers 23, und siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Wer war der Prophet Elia? Was hat der Jesus gesagt? Wenn ihr es annehmen wollt, er ist der Elia. Wer? Johannes. Johannes der Täufer, der Wegbereiter. Er war der Elia. Im Geist des Elias ist er aufgetreten. Und in der Kraft des Elia. Und was soll dieser Johannes machen? Er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Gott sagt, ich möchte mir das ersparen, das Land mit dem Fluch zu schlagen, mit dem Bann zu schlagen. Deshalb schickt er den Johannes, und die sollen vorbereitet werden auf das Kommen des Erlösers. Und Johannes kam ja, und er hat es genauso getan, seinen Dienst. Aber sie haben ihm nicht geglaubt. Sie haben, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben sich nicht taufen lassen. Die Führer des Volkes haben sich nicht sagen lassen. Kein Wunder, dass das Gericht dann kam. Aber Gott hat gewartet. Gott hat nicht das Gericht gleich geschickt. Er hätte es ja schon im Jahr 30 schicken können. Aber er hat gewartet. Noch einmal sagt er zu den Aposteln, geht hinaus und verkündigt das Evangelium. Fangt an in Judäa, in Jerusalem und Judäa und Samaria und so weit bis ans Ende der Erde, ja, sollten sie gehen. Aber zuerst ist es einmal in Israel. Und was sagt er, als er sie aussendet in Israel? Wenn sie euch in einer Stadt verfolgen, dann geht in die nächste. Bleibt nicht, geht gleich in die nächste. Ihr habt keine Zeit. Und geht gleich, und wenn sie euch da verfolgen, geht in die nächste. Denn ihr werdet nicht fertig werden mit den Städten Israels, ehe der Menschensohn kommt, hier zum Gericht gemeint. Ja? Ihr werdet nicht fertig werden. Und deshalb haben sie schnell getan. Sie haben das Evangelium schnell überall noch hingebracht. Und Gott hat eine Generation lang gewartet, ehe das Gericht kam. Ich will nur zeigen, die ganze Bibel hier zeigt uns hier einen Rahmen. Und Offenbarung spricht haargenau in diesen Rahmen hinein und spricht von dem, wie der Herr das Land mit dem Bann schlug. Also ist doch länger geworden, als ich dachte. Ich wollte eigentlich kürzer machen. Aber um das jetzt noch einmal zusammenzubinden, ja. Also wir wollen in diesem Sinne das Neue Testament lesen, also jetzt auch vor allem das Buch der Offenbarung lesen. Und das, was ich jetzt gesagt habe, nehmen Sie das nicht einfach an, versuchen Sie das zu durchdenken und lesen Sie von der Schrift her. Schauen Sie, stimmt das mit der Schrift überein? Und das, wo wir noch Fragen haben, wo Fragen offen bleiben, müssen wir noch warten. Wir können nicht alles gleich auf einmal beantworten. Aber auf diese Weise, wenn wir so mit der Schrift umgehen, denke ich, dass der Herr uns weiterhelfen wird. Und wenn wir uns irgendwo getäuscht haben, dann wird er uns wieder korrigieren. Denn die Schriftstellen, werden uns korrigieren. Die Schrift wird uns in die richtige Bahnen lenken. Ich möchte ermutigen, wirklich viel in der Bibel zu lesen. Das soll unsere Hauptliteratur sein. Nicht viel in allen möglichen Büchern, viel in der Bibel lesen. Da möge der Herr auch in diesen schwierigen Fragen uns weiterkommen lassen. Und in diesem Sinne möchte ich hier schließen. Wollen wir noch beten zum Abschluss, dem Herrn danken.